Von Tschernobyl bis Fukushima, weiter so in eine strahlende Zukunft? Fragezeichen. Herzlich willkommen zum Figaro Café aus dem Mediencampus Villa Ida im Leipziger Poetenweg. Der 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, damals Sowjetunion, heute Ukraine, hätte ja eigentlich schon gereicht, um über die Atomenergie nachzudenken, um nochmal zu prüfen, mit welchen Risiken man umgehen möchte. Die Katastrophe des Atomkraftwerks Fukushima ist hinzugekommen. Die Katastrophe nach einem verheerenden Erdbeben und einem dadurch ausgelösten Tsunami, der wiederum die Stromversorgung nicht nur des Kraftwerks, sondern der gesamten Region zerstörte. Diese Katastrophe hat besonders in Deutschland ganz erstaunliche Wirkung gezeigt. Die Laufzeitverlängerung für alte Atomkraftwerke ausgesetzt. Ein dreimonatiges Moratorium mit zwei Kommissionen, einmal zu Sicherheitsfragen, einmal zu ethischen, gesellschaftspolitischen Fragen. Zwei Landtagswahlen, bei denen das sehr gute Abschneiden der Grünen unmittelbar auch mit Fukushima erklärbar ist. Und momentan scheint klar, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Manche wollen es schneller als andere schaffen, manche sogar die Energieversorgung des Industriestandorts Deutschland in kürzester Zeit auch ohne Kohlekraftwerke stemmen. Atomkraft am Ende, die Zukunft grün. Und ich freue mich sehr bei diesem sehr komplizierten Thema auf meine Gäste. Freue mich auf Joachim Radkau, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Bielefeld. Ende der 70er Jahre habilitierte er mit einer Studie über Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft. Im Frühjahr hat er im Verlag C.H. Beck die erste umfassende Weltgeschichte der Umweltbewegungen vorgelegt unter dem Titel Die Ära der Ökologie. Joachim Radkau, herzlich willkommen. Ja. Ich freue mich auf Felix Eckert, Professor für Umweltrecht an der Universität Rostock, Leiter der Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Herzlich willkommen. Technisch in keiner Weise versiert, hat er mir vorher gesagt, aber mit sehr großen Erfahrungen. Dietrich von Bodelschwingh, Theologe, 1992 Mitgründer der Heimstadt Tschernobyl e.V., mit dessen Hilfe im unbelasteten Norden von Weißrussland das Dorf Druzhnaja entstanden ist, Heimat für 31 Familien aus der verstrahlten Zone von Tschernobyl, ausdrücklich ein Zeichen gegen Atomkraft, für ökologische Bauweise und regenerative Energieformen, Völkerverständigung mit inbegriffen. Herzlich willkommen, Herr von Bodelschwingh. Und weil es wahnsinnig schwer ist, Kernkraftbefürworter in diesen Zeiten zu treffen, freue ich mich umso mehr auf Wolfgang Hansen, Professor für Wasserstoff- und Kernenergietechnik, Leiter des Ausbildungskernreaktors der Technischen Universität Dresden, Leistung 2 Watt zur Beruhigung von allen, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Betriebs- und Sicherheitsfragen von Forschungsreaktoren im Deutschen Atomforum e.V. Herzlich willkommen, Wolfgang Hansen. So, und zu diesem Thema hat uns auch eine Mail erreicht von Silke Jenert aus Halle. Eine kurze persönliche Stellungnahme schreibt sie, sind knapp 3% des Weltenergiebedarfs, denn mehr macht die Atomenergie weltweit nicht aus. Es wert, dass bei einem Supergau ganze Landstriche verseucht und auf lange Zeit unbewohnbar sind, dass Zehntausende Menschen sterben bzw. schwer erkranken. Und dann ist die Frage der sicheren Lagerung des Atommülls über 1 Million Jahre nicht geklärt. Streng genommen dürfte in Deutschland kein AKW eine Betriebserlaubnis haben, solange die Endlagerung nicht geklärt ist. Außerdem liefern Kernkraftwerke den Stoff für Atombomben. Der Begriff friedliche Nutzung ist also völlig irreführend. Es ist möglich, in relativ kurzer Zeit aus der Atomenergie auszusteigen. Das zeigen zahlreiche Studien auch des Bundesumweltamtes. Deutschland kann dabei eine Vorreiterrolle spielen und unseren Nachbarn und der ganzen Welt zeigen, yes, we can. Viele Grüße aus Halle an der Saale, Felix Eckert. Das zeigt ein bisschen die Sorgen, die die Menschen umtreiben auf Seiten der Atomskeptiker. Und im Moment erleben wir etwas ganz Erstaunliches, nämlich eine ganz erstaunliche Geschwindigkeit beim relativ jungen Vorhaben Ausstieg aus der Atomkraft. Ein neues Atomgesetz bis zum 17. Juni soll gezimmert werden. Der Bundestagspräsident Norbert Lammert hat schon gesagt, also Vorsicht, ein paar Tage brauchen wir schon, um den Gesetzestext zu studieren. Ob das klappen kann, möchte ich nicht prognostizieren. Reiben Sie sich auch die Augen, ob dieser Eile?
Also die Augen reibe ich mir zunächst einmal nicht, weil es bekannt ist, dass in Deutschland die Atomenergie tendenziell nicht viele Freunde hat. Es gab auch schon nach Tschernobyl vor 25 Jahren ein erhebliches Aufkommen der Atombewegung. Und ich muss auch als Umweltsoziologe, der ich ja auch bin, sagen, es gibt einfach im Umweltdiskurs eine Tendenz, wenn man eine Forderung erheben kann, die einen selber wenig kostet, dann erhebt man sich viel leichter, als wenn es beispielsweise um etwas geht, wo der eigene Lebenswandel massiv betroffen wäre. Und bei der Atomenergie reden wir, vermute ich, vielleicht wird die Sendung das weiter klären, nicht wirklich darüber, ob ein Ausstieg möglich ist. Möglich ist er natürlich. Wir reden vielleicht darüber, ob die Kilowattstunde Strom, und Strom ist überhaupt mal nicht das Einzige, wir haben auch Wärme und Treibstoff, ob also ein kleiner Teil der Energieversorgung etwas teurer wird. Wenn wir dagegen reden würden beispielsweise über Feinstaub, wie viele Menschen das im Jahr in Europa umbringt, die EU-Kommission sagt 350.000, dann würden wir darüber reden, ob wir mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und das würde uns allen schwerer fallen. Umweltsoziologen nennen das, was ich gerade formuliert habe, die Low-Cost-Hypothese. Wenn etwas billig ist, dann fordern wir schnell. Und wenn wir noch dazu das mit einem Schreckensszenario verbinden, dann sind wir schnell bereit, einen Schritt nach vorne zu machen. Wobei das, was ich gerade sage, einfach eine Beobachtung ist. Das heißt nicht, dass ich es per se für eine gute Idee halte, Atomstrom zu nutzen. Ich sage einfach nur, wir sind manchmal relativ schnell, wir sind relativ emotional in unserem Reflex, und es ist gerade in der Energiepolitik viel Glauben auf allen Seiten im Spiel. Vielleicht würde da etwas mehr Durchatmen und Entspannung manchmal gut tun.
Versuchen wir zumindest in den nächsten 80 Minuten zu leisten, Felix Eckert, Joachim Radkau. Und vielleicht ist das, was Herr Eckert angedeutet hat, ja, tatsächlich der Fall. Also eine gewisse Hysterie in Deutschland, denn um uns herum stelle ich fest, bei den europäischen Nachbarn keinesfalls so großartige Erregung wie in Deutschland. Da werden also bei sehr aufgeklärten Nachbarn wie in den Niederlanden und in Schweden neue AKW geplant. Und da freut man sich über den wunderbaren Beitrag von Atomkraftwerken zu einer glänzenden CO2-Bilanz. Und man freut sich über Gewinne beim Export vom günstigen Atomstrom. Ist es eine deutsche, spezifisch deutsche Hysterie, die wir gerade erleben?
Das will ich entschieden bestreiten. Ich habe in den letzten Wochen auch die internationale Presse aufmerksam verfolgt. Es ist schon wahr, in gewisser Weise sind die Deutschen schon ein wenig Ausreißer. Aber auch weltweit hat es in letzter Zeit einen drastischen Rückschlag in den Hoffnungen, die auf die Kernenergie gesetzt werden, gegeben. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die Kritik an der zivilen Kerntechnik stammt ursprünglich aus den USA, aus den 1960er Jahren. Und sie ist durch amerikanische Informationen in den frühen 70er Jahren die alte Bundesrepublik hinübergekommen, durch die Friends of the Earth, David Brower hier in der Bundesrepublik, Holger Strom, zu einer Zeit, als noch keine große Katastrophe vor Augen stand. Es waren welche passiert, Windscale, Kishtim, aber die waren der Öffentlichkeit noch unbekannt, nicht? Also das möchte ich doch sehr stark betonen. Am Anfang der Anti-Atomkraft-Bewegung steht keine Hysterie, sondern eine Sorge, die wesentlich intellektuell begründet war.
Dann wäre ja sozusagen Fukushima ein Gegenbeleg zu dem von Ihnen vorgefundenen Regelmäßigkeiten, dass nämlich eine Katastrophe offensichtlich große Veränderungen bewirken kann.
Ja, weil eine latente Sorge eben da ist, nicht? Katastrophen als solche sind niemals Ausgangspunkt von großen neuen Entwicklungen. Aber wenn schon eine latente Sorge da ist, die reaktiviert werden kann, wie das in diesem Fall ja ganz klar der Fall ist, dann könnten Katastrophen schon so den letzten Kick geben.
Wolfgang Hansen, ich bin auf Sie gestoßen durch einen Artikel im Spiegel. Und Sie haben freundlicherweise zugesagt als Leiter des Ausbildungsreaktors von der TU Dresden. Wie nimmt man denn in Wissenschaftlerkreisen mit jahrzehntelanger Erfahrung Kollegen wie Sie, wie nimmt man denn da diesen Wettbewerb um das schnellste Ausstiegsszenario wahr?
Ja, wir verfolgen diese gegenwärtige Entwicklung schon durchaus mit etwas Verwunderung, weil natürlich Dinge jetzt unmittelbar, die durch Fukushima geprägt sind, auch die öffentliche Meinung aus unserer Sicht sehr stark prägen und nicht unbedingt alle rational nachvollziehbar sind. Also wenn gegenwärtig große Teile der Bevölkerung tatsächlich die Protestbewegung sehr stark wieder unterstützen und Umfragen in die Richtung gehen, dass also ein sehr schneller Ausstieg aus der Kernenergie gefordert wird und im Gleichmaß damit auch die Politik von Vorstellungen abrückt, die noch vor wenigen Wochen erst gerade andersherum ausgesehen haben. Ich spreche damit von der Laufzeitverlängerung, von der geplanten für deutsche Kernkraftwerke. Dann wundern wir uns tatsächlich schon ein bisschen über diese Dynamik, die in dieser Bewegung steckt. Und ich halte es auch nicht für unmöglich, dass man, wenn andere Ereignisse wieder zum Tragen kommen, dass sich die Dinge wieder in eine andere Richtung bewegen.
Sagen Sie mal, was das sein könnte?
Wir hatten gerade gesagt, dass also Professor Eckert meinte das, dass also nach Tschernobyl diese Gegenbewegung besonders hochgekommen ist, durchaus auf sehr realen Hintergründen, dass das jetzt mit Fukushima der Fall ist. Ich entsinne mich aber auch, dass die Bewegung in Europa und insbesondere auch in Deutschland, die Kernkraftwerke seinerzeit zu bauen, aus einer ganz anderen Richtung kam, nämlich aus einer Ölpreiskrise aus einer Ölkrise Anfang der 70er Jahre, dass zu diesem Zeitpunkt damals auch für die Öffentlichkeit sichtbar geworden ist, wie abhängig wir uns in Europa von Energierohstoffen aus Drittländern gemacht haben, die nicht unbedingt zu den zuverlässigsten Lieferanten zu zählen sind. Das wurde damals sichtbar. Und das war letzten Endes der Ausgangspunkt, um eine Energieversorgungsmöglichkeit zu schaffen, die weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen ist.
Es gab eine Meldung, können Sie gerne zu Stellung nehmen, dass das Kompetenzzentrum Hochtemperaturreaktortechnik der TU Dresden und polnische Fachleute einen Kugelhaufen oder auch Hochtemperaturreaktor im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen auf polnischem Gebiet planen. Was ist da dran?
Richtig. Dieser spezielle Reaktortyp Kugelhaufenreaktor ist ursprünglich eine deutsche Entwicklung. Sie wurde ins Leben gerufen und der erste Versuchsreaktor wurde seinerzeit gebaut im Forschungszentrum Jülich. Das war der AVR-Reaktor. Und es ist damals sogar dann ein Kernkraftwerk als Versuchskraftwerk aufgebaut und eine ganze Reihe von Jahren betrieben worden. Das war der Hochtemperaturreaktor mit 300 Megawatt Leistung in Hamm-Üntrop. Und das Prinzip dieses Kugelhaufenreaktors besteht darin, dass die Brennelemente, die mit Uran gefüllt sind, keine Metallhülle haben, wie in den meisten anderen Kernkraftwerken, was jetzt auch in Fukushima das Problem hervorruft, dass diese Metallhülle schmelzen kann, sondern dieser Kugelhaufenreaktor hat als Brennelementhülle Graphit. Und Graphit ist wesentlich hochtemperaturbeständiger als Metall. Und das hat zwei Konsequenzen zur Folge. Einerseits, dass in diesen speziellen Reaktortypen sehr hohe Temperaturniveaus erreicht werden, die also um die 1000 Grad Celsius liegen und dann diese Abwärme aus diesen Reaktoren auch unmittelbar einsetzbar sind für Industrieprozesse, also beispielsweise chemische Prozesse. Das ist der eine Vorteil, der technische Vorteil. Und der Sicherheitsvorteil dieses Kugelhaufenreaktors ist, dass diese Brennelemente eben per se nicht schmelzen können. Also Temperaturen aushalten von weit über 2000 Grad Celsius, was einfach nicht auftritt.
Und wenn das, wenn das so eine schicke Technologie ist, wird das jetzt tatsächlich geplant oder ist das schon wieder ad acta?
Darüber möchte ich oder kann ich jetzt keine endgültige Auskunft geben. Es sind viele Diskussionen, die darüber geführt werden. Und da gibt es Meinungen, die tatsächlich für Polen diese Möglichkeit vorsehen. Fakt ist jedenfalls, dass diese Kugelhaufenreaktortechnologie schon weitergeführt worden ist. Das ist Tatsache. Und zwar, es wundert uns nicht, in China gibt es bereits einen solchen Kugelhaufenreaktor, der auf deutscher Entwicklung basiert. Und auch Südafrika plant, solche Kugelhaufenreaktor in Betrieb zu nehmen. Die sind also wesentlich weiter als eventuell die Diskussionen, die jetzt über polnische Standorte stattfinden.
Also auch in diesem Bereich der Technologie gibt es offensichtlich Perspektiven. Und es gibt, Herr von Bodelschwingh, auch Menschen mit einem besonders geschickten Händchen für den richtigen politischen Moment. Alexander Lukaschenko zählt dazu, Präsident von Weißrussland. Und dem hat es gefallen, 4 Tage nach Fukushima den Grundstein für ein neues AKW zu legen. Was für eine großartige Platzierung einer Entscheidung.
Ja, das ist tatsächlich so geschehen. Nicht nur er, sondern gemeinsam mit Herrn Putin haben sie sich getroffen, um eine neue Planung zu unterschreiben, nämlich jetzt im Norden von Weißrussland, ich sage gleich mal dazu, zu der 60 Kilometer von der Siedlung, die wir gerade gegen Tschernobyl errichtet haben, 60 Kilometer daneben, soll jetzt ein neuer Reaktor entstehen. Was daraus wird, müssen wir sehen. Es sind oftmals Versprechungen gemacht worden, aber dennoch ist die Furcht jetzt besonders groß, gerade durch die Bevölkerung, die das ja nun seit 25 Jahren erleben muss, was an Folgen aus dieser Katastrophe entstanden ist.
Von Tschernobyl bis Fukushima, weiter so in eine strahlende Zukunft. Das Figaro-Café aus dem Mediencampus Villa Ida im Leipziger Poetenweg. Eigentlich war es gedacht zum 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Jetzt ist der aktuelle Hintergrund natürlich die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Zwei Ereignisse, die nicht eintreten sollten, sind eingetreten, mittlerweile auf das gleiche technische Niveau der Katastrophe gehoben. Tschernobyl 1986, Fukushima 2011. Joachim Radkau, und Ihnen hatte es gefallen, kurze Zeit nach Tschernobyl ein Spiegel-Essay zu verfassen. Eine wunderbare Provokation, in dem Sie behauptet haben, Tschernobyl ist auch in Deutschland möglich. Was hat Sie damals geritten und wieso würden Sie es heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen?
Ach, damals habe ich in dem Augenblick voll an der Panikmache teilgenommen. Muss allerdings sagen, dass ich kurz darauf nur noch damit beschäftigt war, in einer persönlichen Umgebung abzuwiegen und zu sagen, Leute, werdet nicht verrückt, ihr sterbt noch nicht. Ich muss also sagen, dass ich damals eigentlich innerlich sehr gespalten war. Also ich darf es ja heute bekennen, in meinem Herzen war ich damals eigentlich noch so halber Fan des Kugellaufenreaktors. Ich kannte auch dessen Erfinder Rudolf Schulten persönlich. Noch einige Zeit nach Tschernobyl habe ich mit Schulten und führenden sowjetischen Reaktortechnikern zusammengesessen, auf alkoholischer Grundlage, als Schulten denen versuchte, seinen Kugellaufenreaktor beizubringen. Also damals nach Tschernobyl hörte man so aus Atomkreisen immer wieder Leute, das ist jetzt die Chance, endlich neue, inhärent sichere Reaktortypen nach vorne zu bringen, also bloß nicht raus aus der Kernenergie, nur das war alles heißer Luft nicht. Ich meine, in den 25 Jahren ist nichts, kein Fortschritt in der Richtung passiert. Die Vorherrschaft der Leichtwasserreaktoren ist weltweit ungebrochen und deswegen, finde ich, liegen die Dinge auch heute für mich einfacher. Also lange Zeit habe ich immer sehr geschwankt, fand ich eigentlich die Idee, so auch innerkerntechnischer Alternativen mit höherer inhärenter Sicherheit sehr attraktiv. Nur ich hatte immer mehr den Eindruck, das sind Betonköpfe in den Chefetagen der Atomwirtschaft, es tut sich da nichts.
Angela Merkel hat sich mal erinnert als Umweltministerin, Wolfgang Kansen, an ihre Wahrnehmung von Tschernobyl 1986 und da hat sie Mitte der 90er Jahre formuliert, naja, also zweifellos war sie nicht so betroffen wie Christa Wolf, die geradezu paralysiert ihr Buch Störfall dann geschrieben hat. Dazu ist sie dann Naturwissenschaftlerin genug. Für sie war Tschernobyl ein weiterer Beleg für sowjetische Schlamperei. Und damit war es gut. Kann man heute schlecht sagen. Japanische Schlamperei haben wir in unserem Denken zunächst mal nicht vorgesehen, sondern eher Präzision und unglaubliche Dienstbarkeit. Wolfgang Hansen, Ihre Erinnerung 1986. Wie sind Sie da mit Tschernobyl umgegangen?
Tschernobyl war tatsächlich das erste, wenn man ganz konkret sein will, vielleicht das zweite größere Ereignis, was die Atomenergie betroffen hat. Mit dem ersten meinte ich den Störfall in Harrisburg in den USA, der ein paar Jahre vorher war. Tschernobyl, ich weiß noch, es war an einem Sonnabend, dass die ersten Nachrichten da durch die Meldung, also durch die Medien gingen. Man konnte am Anfang ja gar nicht richtig einschätzen, was eigentlich passiert war. Es ist ja auch nichts Konkretes in den ersten Tagen veröffentlicht worden. Nur es kam ja dann sehr schnell heraus, dass dieser Unfall in Tschernobyl dann gigantische Ausmaße annehmen würde, weil nämlich dort das passiert ist, was eigentlich die Kerntechniker immer ausgeschlossen haben, eine echte Leistungsexkursion, ein außer Kontrolle geraten der Leistung dieses Reaktors. Warum das passiert ist, da stimme ich dieser Aussage, die Sie eben Angela Merkel, wie Sie Angela Merkel zitiert haben, völlig zu. Der unmittelbare Auslöser war tatsächlich Schlamperei in der Bedienung dieses Reaktors, unterstützt durch negative technische Eigenschaften speziell dieses Reaktortyps. Aber der Auslöser war Schlamperei. Gibt es heutzutage die einhellige Meinung, dass man also vorhandene Sicherheitseinrichtungen, die vorgesehen waren, genau das zu verhindern, was passiert ist, mit krimineller Energie außer Kraft gesetzt hat.
So, Felix Eckert schmunzelt ein bisschen. Herr von Bodelschwingk hat auch eine Frage. Vielleicht Herr von Bodelschwingk.
Ich denke, da wurde gerade deutlich, dass menschliches Versagen und auch technische, Sie haben es ja gerade gesagt, auch technische Probleme hier zusammengekommen sind, um etwas, dass etwas möglich werden kann, was nicht möglich sein darf. So sicher sind ja die Reaktoren, dass das nicht passieren darf. Aber hier sind zwei Sachen zusammengekommen, die dazu geführt haben, was dann entstanden ist und was jederzeit eigentlich auch wieder entstehen muss. Ich sage ganz deutlich, ich komme vom 11. März her, sondern vom 26. April 1986. Da komme ich her und darüber erlebe ich jedes Mal, wenn ich dort bin, Situationen, die mir immer wieder die Botschaft vermitteln, bitte nicht mehr solche Aktivitäten weiter praktizieren, die mit der Atomenergie verbunden sind. Und das ist die Botschaft.
Die Atomkraftkritiker haben damals übrigens sehr viel Humor bewiesen. Nach der Abfolge Harrisburg, Tschernobyl und nach der ursprünglichen Vorhersage, dass ein derartiges Ereignis alle 10.000 Jahre nur vorkommen kann, gab es dann den Spruch, Kinder, wie die Zeit vergeht, hat einen gewissen Charme, Herr Eckert.
Also ich habe ja eben so schön gesagt, die Atomdebatte ist sicherlich nicht die einzige Debatte, die wir im Umweltschutz führen müssen. Und es wäre irreführend, sie als Hauptdebatte zu führen, wie wir das zum Teil tun. Aber trotzdem können wir, auch ohne dass wir da jetzt große biografische Reminiszenzen oder Bekenntnisse, die ich selber immer eher scheue in solchen doch auch sachlich entscheidbaren Fragen, ohne dass wir das ins Spiel bringen, hier, glaube ich, was relativ Klares sagen. Es ist ein zentrales Argument gegen eine Technik, wenn sie in dem Moment, wo sie falsch bedient wird, zu drastischen Schäden führen kann. Wenn wir über riskante Technologie reden, müssen wir ja einerseits davon reden, wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit irgendeines Ereignisses, und dann müssen wir überlegen, wie groß ist das Ereignis, wenn es eintritt. Und je drastischer das Ereignis ist, desto mehr müssen wir natürlich gucken, ist dieses Ereignis wirklich annähernd ausgeschlossen? Ansonsten sollten wir uns ganz stark fragen, haben wir nicht Alternativen zu dieser Technologie, zumal es völlig abgesehen jetzt von dieser klassischen Unfallkonstellation, über die wir immer reden, ja noch die Endlagerproblematik gibt bei der Atomenergie. Es gibt außerdem, da wird überhaupt momentan nicht drüber geredet in Deutschland, das Attentatsrisiko. Also jenseits...
Kommen wir noch zu
den Risiken. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass Atomunfälle unter Umständen auch vorsätzlich herbeigeführt werden können und dass es unter Technikern, auch wenn ich selber keiner bin, Klaus Traube ist hier mein Kronzeuge, also der selber Atomkraftwerke gebaut hat in den 60er und 70er Jahren als AEG-Vorstand, hat immer gesagt, das Attentatsrisiko, die Möglichkeit, eventuell vorsätzlich einen Super-GAU durch einen Flugzeugabsturz herbeizuführen, das ist nicht auszuschließen. Die Technologie kann deswegen nie völlig sicher sein. Wollen wir das wirklich? Das ist die Frage.
Noch eine Sache, wenn wir vergleichen Tschernobyl 86 und Fukushima 2011, Dietrich von Bodelschwingk, und wenn man sich vor Augen führt, die Informationspolitik, die offizielle Informationspolitik des Unternehmens oder der Unternehmen und der Regierungen, dann können wir erstens feststellen, die Ursache von Tschernobyl war schneller klar als die Ursache von Fukushima. Da muss man im Dunkeln tappen oder man müsste tauchen. Es ist alles unter Wasser gesetzt. Der Stromausfall war sicherlich Auslöser, aber was man vorfinden wird in den Reaktorblöcken und in den Abkühlbecken, das ist noch vollkommen ungewiss. Aber die Informationspolitik, da gibt es möglicherweise Ähnlichkeiten. Erinnern Sie sich bitte, 86, 2011 nehmen wir jetzt zur Kenntnis, die japanische Regierung hat vom Betreiber TEPCO einen Zeitplan verlangt und sagt, in 6 bis 9 Monaten rechnen wir damit, dass wir alles soweit unter Kontrolle haben. Und nach 6 bis 9 Monaten möchte die japanische Regierung prüfen, ob evakuierte Bevölkerungsteile wieder zurückkehren können in das Katastrophengebiet.
Also wenn man das einmal vergleicht, die Informationspolitik damals und jetzt die Informationspolitik jetzt, ich stelle immer wieder Ähnlichkeiten fest. Es ist praktisch, es hat Zum ersten Mal bin ich dort nach 4 Jahren, 1990 gewesen, nach 4 Jahren nach dem Unfall, war immer noch unklar, was eigentlich genau passiert war. Wir wussten wahrscheinlich im Westen sehr viel mehr. Die betroffene Bevölkerung im eigenen Lande wusste so gut wie kaum etwas. Und jetzt geht es in manchem wieder ähnlich. Dann heißt es wieder, jawohl, da ist etwas passiert, aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir erleben heute genau das Gleiche wieder. Es werden Fachleute in die unmittelbare Umgebung geschickt zu Aufräumungsarbeiten. Keine Gefahr für die Menschen dort, heißt es dann wieder. Immer wieder Ähnlichkeiten. Also mich hat schon sehr gewundert, wie sehr sowjetische Informationspolitik manchmal mit der hiesigen doch zu verwechseln ist. Und das macht in doppelter Weise eigentlich aufmerksam, wenn nicht traurig.
Sie machen Informationsveranstaltungen, Herr von Bodelschwenk, in Weißrussland in Gebieten, die ähnlich verstrahlt waren, sind wie die Kernzone um das Kraftwerk in Tschernobyl, und haben da auch eine Feststellung machen müssen, dass nämlich leere Dörfer oder Städte wieder bezogen werden von Menschen, die scheinbar ahnungslos kommen.
Ja, wir machen im Grunde immer noch Evakuierungspolitik. Evakuierung von Menschen aus dem Gebiet, das muss man sich klar machen. 25 Jahre danach evakuieren wir noch Menschen aus dem Gebiet, um sie im nicht verstrahlten Norden von Weißrussland wieder neu anzusiedeln. Und wir helfen mit, dass da Wohnungen entstehen. Das muss man sich mal klar machen. Das läuft immer noch. Und wir fahren regelmäßig in das Gebiet, in die hochverstrahlten Gebiete, machen dort Informationsveranstaltungen, ermutigen die Leute, noch umzusiedeln, was sehr schwierig ist, denn wer ist dazu bereit, in ein fremdes Gebiet umzusiedeln, um sich dann aber doch dafür zu entscheiden, weil es eben doch sehr kompliziert ist. Und da kommen die schlimmsten Erfahrungen dann zutage, die wir da erleben müssen bei diesen Gesprächen.
Und was leistet eine Aktion wie Heimstadt Tschernobyl e.V.?
Das kann nur noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Also ich denke nur, wir müssen ein Zeichen dafür setzen, dass noch jetzt eine Hilfe nötig ist, noch leiden Menschen darunter, dass sie eben dieser Verstrahlung ausgesetzt sind. Menschen, die bereits erst nach der Katastrophe geboren sind, jetzt erwachsen sind, um ihre Kinder bangen, was daraus werden wird, oder eben Kinder erleben, die Angst haben, dass sie weiteren Schäden ausgesetzt sind und jetzt versuchen, doch noch da rauszukommen. Und da versuchen wir zu helfen. Übrigens nicht nur zu helfen diesen Menschen, sondern auch gleichzeitig in dem Lande zu sagen, es muss eine alternative Energie dort aufgebaut werden. Und dafür haben wir wiederum einige Zeichen gesetzt, indem wir, man muss sagen, seit 2000 die ersten Windkraftwerke dort mit aufgebaut haben, bis heute noch die einzigen Sonnenkraftenergiekonzepte oder andere. Und bisher konnte sich die Regierung dort darauf verlassen, dass sie sagen, wir kriegen ja aus dem Osten von Herrn Putin unsere Sachen umsonst. Insofern sind wir gar nicht darauf angewiesen, anders zu denken. Aber jetzt merkt man hoffentlich, und vielleicht könnte auch ein Ergebnis dieser Katastrophe sein, dass man anfängt, anders zu denken, auch dort in diesem Lande.
Nur zu, aber nicht, dass Sie auf den Gedanken kommen, hier wäre irgendetwas einfach bei dieser Thematik. Also beispielsweise auch, wenn Herr von Bodelschwenk in den betroffenen Gebieten von Ärzten erzählt bekäme, dass da gewisse Krankheiten drastisch zugenommen haben, Krebserkrankungen beispielsweise, dann, Wolfgang Kansen, fällt es ja immer noch schwer, ganz klar zu sagen, Verstrahlung, Krankheit, Tod. Ganz klare Ursachenkette, ganz klar nachvollziehbar mit der entsprechenden Verantwortlichkeit von dem und dem und dem und dem. Das geht nicht. Warum nicht?
Das ist das große Problem bei dem Umgang mit radioaktiver Strahlung, wirklich diese Verbindung von Schädigung, von Strahlenschädigung und also von Gesundheitsrisiken und von dem Grad der Strahlung herzustellen im Bereich niedriger Strahlendosen. Das ist das Entscheidende. Jeder weiß, wie hohe Strahlendosen wirken auf den menschlichen Organismus, nämlich schädigend, im Extremfall tödlich. Aber niemand weiß, wie wirken geringe Strahlendosen, mit denen wir es üblicherweise zu tun haben in unserem täglichen Umfeld. Das bewirkt durch die natürliche Radioaktivität oder auch im Umgang im kerntechnischen Bereich, jetzt mal außerhalb von Störfällen, von Unfällen gesehen. Diese Verbindung ist nicht nachweisbar. Das ist einfach so. Und aus diesem Grunde haben sich auch generell verschiedene Herangehensweisen an die Wirkung oder an die Bewertung radioaktiver Strahlung durchgesetzt. Das eine, das sind die Strahlenschützer. Die sagen eben, weil wir das nicht wissen, wie niedrige Strahlendosen wirken, nehmen wir an, auch niedrige Dosen haben eine Wirkung. Und sie extrapolieren einfach von oben nach unten herab, zu Null herab, die Kurve als gerade Linie und sagen, kommt dann zu der Erkenntnis, auch niedrige Strahlendosen können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Wirkung haben. Die Strahlenbiologen, die Wissenschaftler sehen es eigentlich ganz anders. Die sagen, nein, wir sind als Menschheit unter dem Einfluss der natürlichen Radioaktivität. Bei niedrigen Strahlendosen haben wir uns entwickelt und wie wir alle von uns annehmen, nicht schlecht entwickelt. Und radioaktive Strahlung, argumentieren sie, verursachen zweifellos Mutationen in Zellen, aber solche Zellmutationen werden auch durch ganz andere Effekte, unabhängig von radioaktiver Strahlung, in jedem Organismus von uns ausgelöst und der Körper hat einen sehr effektiven Reparaturmechanismus in sich, der solche geschädigten Zellen entweder repariert oder eliminiert. So, das also. Und jetzt kommt die Argumentation und durch eine kleine zusätzliche Menge radioaktiver Strahlung, eine kleine Menge wohlgemerkt.
Wie klein ist die Menge? Was ist
das ist die große Diskussion. Da würde ich mich jetzt nicht gerne auf einen Zahlenwert festlegen wollen. Ja, ja. Entschuldigung. Dass also kleine Strahlendosen sogar eine positive Wirkung haben, weil sie nämlich diesen körpereigenen Reparaturmechanismus anregen. Genauso wie bei jeder medizinischen Impfung, wo ja eigentlich letzten Endes auch dieselben Bakterien, dieselben Viren in den Körper gespritzt werden, eben nur in kleinen Dosen, um die eigenen Abwehrkräfte des Körpers zu stärken. So. Und demzufolge kommen die Biologen zu dem Schluss, kleine radioaktive Dosen haben sogar eine positive Wirkung. Und
ein Trip zum Sarkophag demnächst auf Krankenschein?
Das große Problem ist, dass keine Seite, weder die Strahlenschützer noch die Strahlenbiologen, ihre These tatsächlich belegen können, weil es einfach keine größeren Bevölkerungsgruppen gibt, die unter sonst gleichen Bedingungen sich nur durch unterschiedliche kleine Strahlendosen unterscheiden. Das gibt es einfach nicht.
Das, was Wolfgang Hansen jetzt ausgeführt hat, verstehen Sie bitte nicht als Zynismus, sondern als wissenschaftliche Ratlosigkeit. Darf ich es mal so umschreiben? Also unentschieden, was da tatsächlich vorgeht
im menschlichen Organismus. Trotzdem. Aber wenn solch eine Ratlosigkeit noch besteht, wäre doch wirklich die Frage, dann lieber auf Nummer sicher zu gehen und zu überlegen, gibt es nicht andere Möglichkeiten? Ich sage eigentlich mit dieser Ratlosigkeit, wir erleben es ganz konkret, dass wir noch in hochverstrahlten Gebieten, gibt es noch Tausende von Menschen, die in hochverstrahlten Gebieten, nicht nur in der 30-Kilometer-Zone, sondern in abgeriegelten Gebieten, das wissen oft die Menschen gar nicht, in abgeriegelten Gebieten, Gesperrgebieten sind, wo sie gar nicht reinkommen, hohe Raten von Radioaktivität auftritt und die Kinder morgens aus diesem Gebiet herausgebracht werden in die Schulen, in ein nicht so hochverstrahltes Gebiet und nachmittags wieder zurückgebracht werden. Das sind doch Situationen, über die wir uns im Klaren sein müssen. Wenn wir das nicht erleben, nicht wahrnehmen und dann bei uns wirklich 20, 30 Jahre danach wirklich dieses Ereignis vergessen machen, was tatsächlich passiert ist bis zum 11. März, dann frage ich mich nur, wie wollen wir eigentlich damit weiter umgehen?
Also dass Tschernobyl vergessen war in Deutschland, zumindest in Deutschland, glaube ich zwar nicht, aber ich nehme auch drei kritische Punkte wahr in Ihrer Argumentation, Herr Kollege Hansen. Zunächst einmal frage ich mich, wenn man also unter dem Gestus des reinen Naturwissenschaftlers jetzt also postuliert, man kann keine Aussage machen über bestimmte Gefährdungszusammenhänge, dann muss man natürlich erstmal allgemein sagen, das gilt für fast alles im Leben, weil fast alles im Leben ist auf multikausaler Basis entstanden. Also auch wenn mein fiktiver Opa jetzt an Lungenkrebs stirbt, kann ich nicht definitiv sagen, dass das nun gerade daran lag, dass er 2 Schachteln am Tag immer geraucht hat. Ich kann da aufgrund von Langzeitstudien in den USA natürlich immerhin gewisse Wahrscheinlichkeiten angeben, aber so ganz definitiv kann ich es auch da nicht sagen. Das ist das erste Problem. Mein zweites Problem ist, wenn Sie sagen, eine geringe radioaktive Dosis hat vielleicht sogar für das Immunsystem eine anregende Wirkung, dann frage ich mich, ob die Ich frage mich auch jetzt Physiker, Strahlenphysiker oder Mediziner, weil es wäre eine medizinische Frage eher. Und Naturwissenschaftler ist ja nicht immer für alles zuständig. Also ich bin als Jurist und Soziologe beispielsweise kein Experte für Literaturwissenschaft. Sind diese, ich sag mal jetzt Mediziner, nehmen wir es mal an, die sagen, ein bisschen Radioaktivität ist gesund, sind das alles Homöopathen? Würden die also auch empfehlen, immer Homöopathie zu praktizieren, wo auch ein bisschen Schädliches gegeben wird, um dann gesund zu sein? Die meisten Schulmediziner sagen, Homöopathie ist Hokuspokus. Also da ist doch potenziell jetzt eine Inkonsistenz im Spiel. Und der dritte, ganz einfache, harte Punkt, soweit ich es sehe, haben wir im Umkreis von deutschen Atomkraftwerken Krümmel beispielsweise doch erhöhte Leukämieraten. Und da können Sie natürlich dann sagen, naja, wer weiß, vielleicht machen die Menschen sonst irgendetwas anderes falsch. Aber es ist schon ein gewisser starker Anhaltspunkt, wenn beispielsweise die Leukämierate von Kindern nach oben geht, dass es vielleicht doch auch bei geringen Strahlenbelastungen, wie man sie jetzt mal unterstellen will, im Umfeld eines ja ansonsten normal laufenden Kernkraftwerks mit Gefahren zu rechnen.
Es gibt eine Gruppe, Joachim Radkau, da kann man sich vielleicht relativ einig sein, dass die wahnsinnigen Belastungen ausgesetzt waren, die Liquidatoren, die sogenannten Liquidatoren, hunderttausende Menschen, die in Tschernobyl sozusagen die erste grobe, in Anführungszeichen, Scheiße weggeräumt haben, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass es nicht zum Allerschlimmsten gekommen ist, die Europa gerettet haben, wenn man es ganz pathetisch ausdrücken will, und die heute nahezu vergessen sind. Es sind nicht die hunderttausende Helden, die glänzend versorgt, bestens medizinisch betreut, soweit sie noch leben, alt werden können. Was sagt das denn dazu, zum Umgang mit derartigen Katastrophen? Fukushima haben wir ja ähnliche Berichterstattungen über bemitleidenswerte Menschengruppen gehört, die da in die Katastrophe reingeschickt werden, um das Gröbste zu beseitigen und zu verhindern.
Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Frau gesprochen, die auf einer Konferenz der früheren Liquidatoren dabei war. Und das ist mir durch und durch gegangen. Sie hat also geschildert, es war ein Treffen von Todgeweihten. Man sah auch so an ihrer großporigen Haut, dass die eben langsam dahin siechten. Ich meine, es ist auch wichtig, solche Geschichten mal zu hören. Ich habe mich auch gefragt, würden sich eigentlich, wenn bei uns sowas passieren würde, würden sich bei uns eigentlich solche Helden finden? Ich meine, in der alten Sowjetunion gab es ja noch so einen gewissen auch Kult des Heldentums. Auch in Japan gibt es ja auch noch die Samurai-Tradition. Manchmal habe ich mich etwas beklommen gefragt, was würde eigentlich bei uns in einem solchen Fall passieren? Übrigens, das ist übrigens, Herr Kollege Hansen, das ist also von einem Konsens, dass etwas Radioaktivität gesund sei, das ist mir neu. Auf der Genfer Atomkonferenz von 1955, wo eine ganz gewaltige weltweite Atomeuphorie geschürt wurde, war auch ein führender Strahlenbiologe dabei, Boris Rajewski, der ist aber systematisch kaltgestellt worden. Man wollte einfach von solchen Argumenten nichts wissen.
Der hat was? Der hat welche These vertreten?
Der war eben auch besorgt über die folgende Radioaktivität. Ein Schwager von mir, der ist in der Nähe des Kernkraftwerks Lingen aufgewachsen. Das war auch so ein Siedewasserreaktor wie in Fukushima, ein ziemlich leckes Ding. Der ist mit 38 an Leukämie gestorben. Natürlich wird man niemals nachweisen können, ist das Kernkraftwerk daran schuld. Aber ich meine, ich bin ja auch Technikhistoriker. Gerade dieser Punkt scheint mir wichtig, auch dieses Element der Unsicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Neuartigkeit dieses Risikos eben auch durch die Unsicherheit. Ich meine, natürlich früher in Bergwerken, Eisenbahnen, hat es furchtbare Störfälle gegeben, aber man wusste wenigstens, was los war und wie man darauf reagieren konnte, nicht? Und genau das weiß man bei großen nuklearen Störfällen eben nicht. Und deswegen sind auch rationale Reaktionen darauf so schwierig. Und deswegen meine ich, ist auch eine Sorge, rational völlig gerechtfertigt und nicht gleichzusetzen mit einer Panik und Hysterie.
Wolfgang Hansen, redet man sich das schön? Redet man es sich jeweils passend?
Diese Aussage von Herrn Radkau gerade unterstütze ich vollständig. Das ist meines Erachtens das Hauptproblem, mit dem die Kerntechnik zur Hand umgehen muss, dass die Gefährdung, sprich die radioaktive Strahlung, in unserer allgemeinen Vorstellung irgendwie eine diffuse Größe ist. Wir schmecken sie nicht, wir riechen sie nicht, wir können sie nicht fühlen, das ist Tatsache, jedenfalls nicht in den kleineren Dosisgrößen, von denen wir im Allgemeinen reden. Und demzufolge herrscht natürlich eine diffuse und durchaus verständliche Angst, wenn man von einer Gefahr weiß, aber sie nicht einschätzen kann. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, das ist so. Nur, ich bin Physiker, Wissenschaftler, Experimentator. Und in all meinen Lehrveranstaltungen an unserem Reaktor zum Beispiel, aber das geht auch weit darüber hinaus, ist dann immer die nächste Konsequenz, wenn ich etwas nicht weiß, muss ich es ergründen. Also ich muss ein Messgerät nehmen und die Größe dieser Strahlung messen und die Folgen einschätzen können. So, und diese Möglichkeit haben große Teile der besorgten Bevölkerung nicht. Und demzufolge ist es für mich voll auf nachvollziehbar, dass da Sorgen herrschen. Und die muss man ernst nehmen, keine Frage. Aber das impliziert aber auch, dass möglicherweise Naturwissenschaftler, Techniker, die Messergebnisse haben, mitunter zu anderen Ergebnissen kommen, zu anderen Einschätzungen kommen.
Von den Haftungsfragen mal ganz abgesehen.
Ich rede jetzt nicht von Haftungsfragen, ich rede allein von der Einschätzung der gesundheitlichen Wirkung von Strahlendosen.
Ja, Herr von Bodelschwick.
Ja, aber faktisch ist ja doch dies, dass keine Versicherung bereit ist, jemals auch für die Risiken, die da eintreten könnten, auch dafür einzustehen.
Richtig.
Keine. Und das macht mich eigentlich nicht nur stutzig, sondern das macht es doch hier sehr verdächtig, dass wir in solchen Situationen, glaube ich, nicht einfach so weiter argumentieren können, wie wir das bisher gemacht haben.
Dann hat das nicht einen sehr einfachen Grund. Versicherungen sind ja sehr undogmatisch. In Versicherungen haben an der Stelle Versicherungsökonomen das sagen. Und die sind weder, oder jedenfalls nicht primär, sagen wir mal, also auch Ökonomen sind sicherlich mal unsachlich, aber sie sind doch jetzt nicht primär von irgendeinem Glauben für oder gegen eine Technologie eingenommen. Ja. Und die überlegen einfach, okay, vielleicht kann ich das Eintrittsrisiko bestimmter Unfälle in einem Atomkraftwerk nicht exakt angeben. Ich kann aber davon ausgehen, wenn es zu bestimmten Störfällen kommt oder besser gesagt beispielsweise zu einem Super-GAU kommt, der sich ereignet, weil irgendjemand vorsätzlich vielleicht einen Unfall per Terroranschlag herbeiführt, dann ist der Schaden so groß, dass ich diesen Schaden als Versicherung definitiv nicht begleichen kann und auch meine Rückversicherung ihn nicht begleichen kann. Und auch unsere ja sehr reichen und sehr mächtigen großen Energiekonzerne in Deutschland oder Frankreich oder wo auch immer würden schlicht und ergreifend pleite sein. Und vor dem Hintergrund trägt de facto die Allgemeinheit dann den Schaden, also wir alle.
Joachim Rathgau, ist das vielleicht eine gute Faustregel? Mach nur das, was eine Versicherung gerade auch noch versichern würde?
Würde ich für eine vorzügliche Faustregel halten. Übrigens ein Doktorand, mit dem ich gut bekannt bin, der ist an die Akten der Allianzversicherung rangekommen. Nicht? Das sind ja auch eine der wichtigsten Versicherungskonzerne unseres Landes. Und der hat auch die interessante Feststellung gemacht, dass die Allianzversicherung niemals den Wahrscheinlichkeitsrechnungen getraut hat, die also auch durch eine sehr extreme Störfälle, durch eine angeblich minimale Wahrscheinlichkeit wieder herunter zu multiplizieren suchten. Das fand ich also hochinteressant.
Und ausgeschlossen haben, gewisse.
Ja. Die Versicherungen haben schon ihre Gründe gehabt, nicht das volle Risiko der Kernenergie zu versichern. Sie mussten es auch nicht.
Aber trotzdem, Wolfgang Hansen, muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Atomkraft natürlich auch in den zurückliegenden 50 Jahren einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet hat, dass wir von einer Hochtechnologie- und Industrienation Japan überhaupt sprechen. Wobei immer wieder irritierend für mich dabei ist, wie ist das eigentlich möglich in einem Land, was Hiroshima und Nagasaki erlebt hat?
Diese Meinung vertrete ich durchaus. Wenn man sich weltweit umschaut, dann muss man feststellen, dass in vielen Regionen der Erde, da meine ich insbesondere auch erstmal die ärmeren Länder, ganz andere existenzielle Probleme eine Rolle spielen. Also wir waren selbst viel unterwegs. Ich fange mal an von Indien, einer sehr weit gespreizten Struktur der Bevölkerung, von anderen südostasiatischen Ländern, von Südamerika, von den afrikanischen Ländern. Dort haben die Menschen existenzielle Probleme in den ärmeren Regionen, sie überhaupt ihr Leben zu gestalten. Und die Aufgabe dort ist es, die Leute mit Lebensmitteln zu versorgen, Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen, ein angemessenes Gesundheitssystem zu bieten und eben Energie in angemessener Weise zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich in den Wüstenregionen Afrikas umschaut und sieht, wie tatsächlich die letzten lebenden Pflanzen dort aus dem Boden gerissen werden, um wenigstens etwas Brennholz zu erzeugen, dann kann das nicht die Lösung sein. Dann führt das in die falsche Richtung. Also es muss jedem Menschen auf der Erde in angemessenem Maße auch Energie zur Verfügung gestellt werden. Die Frage ist, wo nimmt man diese Energie her? Und da ist es einfach eine Tatsache, dass gerade die aufstrebenden, die industriell aufstrebenden Nationen, damit meine ich Indien, damit meine ich solche Länder wie China, auch in Südamerika, Brasilien, durchaus einen Ausweg in der Kerntechnik sehen. Und nicht umsonst sind das genau die drei Länder, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wo die meisten Neubauprojekte von Kernkraftwerken realisiert werden. Ähnliches sehe ich in Japan. Was wollen denn die Japaner machen, außer Kernenergie nutzen? Auf ihrer Insel, sie haben keine nennenswerten Rohstoffe, die müssten sie importieren. Es gibt keine Ölvorkommen, keine Kohlevorkommen in größerem Maße. Was sollen sie denn machen? Es ist die einzige Möglichkeit, die Energieversorgung dieses Landes zu sichern, und das haben die Japaner getan, die Elektroenergieversorgung in insgesamt 56 Kernkraftwerken sicherzustellen. Und sie haben damit erreicht, dass sie nach dem Krieg innerhalb von 40 Jahren zu einer der führenden Industrienationen aufgestiegen sind. Und da hat ganz sicherlich, das ist meine Überzeugung, auch die gesicherte Energieversorgung ihre Rolle gespielt. Bei weitem nicht ausschließlich. Und wir in Deutschland können uns natürlich, das gilt möglicherweise für andere Länder Europa, wobei wir in Deutschland in unserer Argumentation ganz sicher eine Sonderrolle einnehmen und besonders kritisch argumentieren. Wir sind auf dem guten Stand, wir haben in dieser Vorzugsposition, dass wir uns auch ganz sicher leisten können, da bin ich völlig überzeugt, wenn das die Bevölkerungsmehrheit und wenn das die Politik so will, aus der Kernenergie auszusteigen, das wird möglich sein und wir werden deswegen nicht im Dunkeln sitzen. Wir können uns das leisten. Das können andere Länder nicht.
Felix Eckert, Sie haben Zweifel an dem, was Wolfgang Hansen ausgeführt hat, wobei ich noch als Hintergrund sagen möchte, dass es für die Japaner wohl zumindest sehr, sehr lange, vielleicht auch bis heute, unvorstellbar war, Kohle aus China zu importieren. Dann schon lieber das Risiko Atomenergie. Das noch als Hintergrund.
Ja, die Japaner gelten als sehr stolz. Und die japanisch-chinesische Geschichte war ja nicht immer einfach. Aber jenseits dessen, Atomstrom ist, wie der Name schon sagt, Strom. Strom ist aber vielleicht ein Viertel dessen, was wir an Energie weltweit einsetzen. Deswegen kann Atomenergie alleine von vornherein nicht die Lösung der Menschheitsenergiefrage sein. Es gibt immer noch einen Wärmesektor, also Heizwärme und industrielle Prozesswärme, eventuell auch Kühlung in warmen Ländern. Und es gibt einen Sektor Treibstoff. Deswegen sollten wir uns in jedem Fall hüten, so ansprechend, so begeisterungsstiftend, solche technischen Visionen auch immer sein mögen, das kann maximal eine und zwar relativ kleine Option sein. Was mich eigentlich mehr aber noch gestört hat, Herr Hansen, sind die Alternativen, die Sie formuliert haben. Sie haben eine Alternative aufgemacht, also jenseits dessen, dass Sie jetzt nur auf den Strom geguckt haben, Kohle, Öl, Gas und haben dann gefragt, welches Land hat das zur Verfügung. Daran gibt es zwei große Haken. Erstens, ein bestimmter Energiebedarf ist ja nicht einfach gegeben. Man kann beispielsweise Energie auch sehr viel effizienter einsetzen. Es gibt nicht einfach eine Nachfrage und die muss man um jeden Preis bedienen. Die Welt ist physikalisch endlich. Das muss ich dem Naturwissenschaftler nicht sagen. Das kann auf Dauer nicht das Konzept sein, einfach die Nachfrage zu nehmen, wie sie ist und um jeden Preis zu bedienen, egal wie groß das Risiko ist. Und vor allem der zweite Punkt ist, die Energiealternativen, die Sie genannt haben, sind natürlich, das brauche ich wiederum niemandem hier zu erklären, unvereinbar mit dem Problem des voranschreitenden Klimawandels. Weil beispielsweise Kohle, Gas und Öl eben in dem Moment, wo ich sie einsetze, Treibhausgase freisetzen. So, und dann, jetzt könnte man natürlich sagen, da ist ja Atom eine wunderbare Alternative, fast treibhausgasfrei. Nur hat Atomenergie die beschriebenen Risiken, Terrorrisiken, Unfallrisiken, Endlagerrisiken und ähnliches mehr. Atomenergie hat außerdem, das haben wir noch nicht angesprochen, die Eigenschaft, dass sie nur in einer zentralisierten Energiewirtschaft zu handeln ist. Ich brauche große Energiekonzerne, die viel politischen Einfluss haben, die ein Oligopol bilden, die das Gegenteil einer kleinteiligen innovativen Marktwirtschaft sind. Und deswegen frage ich mich, warum reden wir nicht einerseits über einen viel effizienteren Einsatz der Energie und warum reden wir vor allem nicht über erneuerbare Energien, über Solarenergie, Windenergie? Ich weiß, also weil mein Vater ein weltgereister und also an diversen Stellen der Welt arbeitender Physiker war, die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat noch vor 25 oder 30 Jahren ein Kommuniqué verabschiedet. Aus rein physikalischen Gründen ist es unmöglich, mehr als 4% des Weltenergiebedarfs durch erneuerbare Energien bereitzustellen. Also heute haben wir allein in Deutschland schon 10%. Es gibt Länder, die haben viel mehr. Und erst recht dann, wenn wir den Energiebedarf reduzieren, ist natürlich noch viel, viel mehr möglich. Insofern, also sozusagen, wir haben jetzt mehrfach die Sentenz gehört, also der Naturwissenschaftler sagt, man muss das naturwissenschaftlich beurteilen, schön und gut. Aber wir haben gesellschaftliche Abwägungen vor uns und wir haben auch technisch ganz andere Möglichkeiten in ganz anderen Bereichen, als wir sie bisher gängigerweise nutzen. Allerdings auch das, wenn ich das als letzten Satz, Herr Moderator, noch sagen darf, darf uns nicht verführen, nur über Technik zu reden. Wir stehen letzten Endes weltweit vor gesellschaftlichen Abwägungen. Ich finde es sehr gut, dass Sie das Hungerproblem und so weiter in der dritten Welt ins Spiel bringen. Das ist ganz zentral. Aber ob große Energiekonzerne mit zentralistischen Lösungen und Atomenergie da nun die ideale Lösung sind, was auch immer rein faktisch vielleicht eine mächtige Oberschicht in Indien gerne hätte, das muss ja nicht unbedingt das Richtige dann auch sein oder das Beste sein, tatsächlich für alle Entwicklungsländer.
Wolfgang Hansen, ganz kurz.
Ich möchte ganz gern auf diese Diskussion antworten und auch einer möglichen Meinung widersprechen, dass Atomenergie oder Kernenergie das einzige Mittel der Wahl, das beste Mittel der Wahl sein kann. Das ist nicht der Fall. Ihre Argumentation unterstütze ich in allen Punkten. Energieeffizienz ist ein ganz wichtiges Problem. Einsatz von regenerativen Energien, wo immer das geht, wo immer die physikalischen Eigenschaften gegeben sind, regenerative Energien einzusetzen, sollte man tun. Aber ein ganz drastisches Beispiel, dass Energieeffizienz ihre Grenzen hat, und das ist wiederum Naturwissenschaft. Sie können Energie einsparen. Sie können eine gewisse Energieeinsparung mit einer Wärmedämmung, sagen wir mal Wärmedämmung an Häusern vollbringen, indem sie die Hälfte der Energieabstrahlung reduzieren. Okay. So. Damit haben Sie einen großen Einspareffekt. Jetzt können Sie das weiter fortsetzen, weil Sie Energieeffizienz weitertreiben wollen. Sie bringen dieselbe Abschirmung, Wärmeabschirmung, noch einmal an Ihrer Hauswand an. Damit sparen Sie nur noch die Hälfte von der Hälfte, nämlich absolut bloß noch ein Viertel ein. Und das führt dazu, das ist so, und das führt dazu, dass die Aufwendungen für Energieeffizienz zunehmend aufwendiger und damit auch teurer werden. Also dass das praktisch irgendwo seine Grenzen hat. Das ist der eine Punkt.
Es wird einfach nur teurer, aber damit ist es ja nicht zwangsläufig vom Tisch. Richtig ist natürlich, auf das Argument hatte ich jetzt gewartet von Ihnen, richtig ist, wenn Sie Folgendes sagen würden, Effizienz hat zum Teil die Eigenschaft, sich selber kaputt zu machen. Wenn man beispielsweise ein Haus wärmedämmt und mit der finanziellen Ersparnis, die man dann hat, mit der ganz konkreten Ersparnis, ich spare richtig bares Geld mittelfristig, wenn man damit dann nach Thailand fliegt, dann hat man natürlich wiederum fossile Energieträger eingesetzt, dann hat man einen klassischen Verlagerungseffekt ausgelöst. Das muss man natürlich verhindern. Und deshalb, da könnten wir uns einigen, wenn Sie das jetzt hätten sagen wollen, muss man, wenn man über dauerhafte Energieversorgung für die ganze Welt redet, schlicht und ergreifend über Genügsamkeit auch reden. Die Welt ist endlich. Wir machen viele Dinge, die man vielleicht nicht zwingend machen muss.
So, und bevor wir jetzt zu sehr im Bereich von Passivhäusern oder sogar Energie-Plus-Häusern, die sogar noch was in die Leitung zurückschicken können, reden, möchte ich nochmal auf die Atomenergie zu sprechen kommen. Joachim Rathkau, und da zitieren Sie in Ihrem Buch über die Geschichte der Umweltbewegungen, die Ära der Ökologie, zwei prominente Vertreter. Einen, den österreichischen Atomphysiker Hans Thiering, werden nur ganz wenige Menschen kennen. Muss ein sehr, sehr weiser Mensch gewesen sein, der 1952 meinte und forderte, die Nutzung der Atomenergie ist nur dann zu verantworten, wenn die Potenziale der Sonnenenergie und Wasserkraft gänzlich erforscht und ausgeschöpft sind. Hat er noch was dazu gesagt, was deutlich gemacht hat, dass er nicht der Ansicht ist, dass seine Meinung von irgendjemandem wirklich ernst genommen werden würde. Und am 27. Dezember 1971 Alvin Weinberg, langjähriger Leiter des Kernforschungszentrums Oak Ridge, einer der ganz großen amerikanischen Autoritäten. Wir Nuklearleute haben einen faustischen Pakt mit der Gesellschaft geschlossen. Ja, ein Satz, über den man nachdenken kann, auch angesichts von der deutlich sichtbaren Terrorismusgefahr. 11. September 2001 hat deutlich gemacht, dass ein Flugzeug, was ein ziviles Flugzeug, was entführt wird und auf eine AKW gelenkt wird, durchaus keine Fiktion mehr ist, sondern Realität sein kann. Das Problem der Endlagerung nach wie vor nicht geklärt, auch wenn es sich die Bundesumweltministerin Angela Merkel Mitte der 90er Jahre gewünscht hat. Auch da sind wir nicht wirklich viele Schritte weitergekommen.
Ja, dieses Zitat von Hans Dirrenk ist eines meiner Lieblingszitate. Und ich möchte auch noch die Fortsetzung zitieren. Dixi et salvavi animam meam. Ich habe gesprochen und meine Seele gerettet. Ich bin auch im Pfarrhaus aufgewachsen, deswegen ist mir das auch wichtig. Das ist ein Zitat aus Ezekiel. Auch wenn ich weiß, dass die Bösen weiter sündigen, will ich doch zumindest meine eigene Seele retten. Das ist auch ein Grund, weswegen ich niemals den Führerschein gemacht habe und immer nur Fahrrad gefahren bin.
Das haben wir gemeinsam, Herr Radkoch.
Ja, ja. Wenn ich auch zugebe, dass ich nach Japan reisen nicht mit dem Fahrrad machen kann. Und genau das ist auch meine eigene Position. Ich meine, es kann durchaus sein, würde ich als Historiker niemals ausschließen, dass wir in 100 Jahren doch irgendwelche Formen von Kerntechnik nutzen. Es gibt ja auch alle möglichen Formen. Aber die anderen alternativen Energien sollten erstmal eine Chance haben, eine solche Chance, wie historisch die Kernenergie gehabt hat. Das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Es müssen erstmal ganze Riegen von technischen Spitzenleuten, Top-Leuten, sich in diesen erneuerbaren Energien engagieren, dürfen nicht durch den Sog anderer Projekte abgezogen werden. Ich meine, wenn wirklich so ganze breite Riegen internationaler Spitzenleute sich bei neuen Technologien engagieren, dann wird plötzlich auch vieles möglich, was bisher eben noch nicht möglich war. Nicht als Technikhistoriker muss ich auch sagen, die Energiesparmöglichkeiten, die sich schon in den letzten Jahrzehnten eröffnet haben, sind unglaublich gewesen. Hat niemand vorher gesehen. Und auch jetzt bestehen noch gewaltige Energiesparmöglichkeiten. Denken Sie nur an die Energiesparlampen, was da alles möglich ist. Natürlich gibt es auch mal Flops dabei, muss man auch zugeben. Und dieses zweite Wort von Alvin Weinberg, was ich übrigens gerade heute in einer amerikanischen Zeitung wieder zitiert fand, da sind die Amerikaner manchmal geschichtsbewusster, in einer Weihnachtsansprache 1971, kurz nach der sogenannten ökologischen Revolution, da kommt auch noch ein anderes Zitat vor, und zwar sagte Alvin Weinberg, die Kernenergie ist nur dann verantwortbar, wenn es eine Nuclear Priesthood, eine nukleare Priesterschaft gibt. Sagt er zu Weihnachten, nicht? Priesterschaft passt ja dazu. Und der Witz ist nun, Alvin Weinberg war ein Enthusiast der Kernenergie. Er begriff gar nicht, dass er da den Kritikern der Kernenergie das beste Zitat geliefert hatte. Er selber war umgeben von einem Kreis von Top-Leuten und glaubte, die nukleare Priesterschaft, die existiert wirklich, nicht? Und ich meine, Leute auf den Reaktor waren ja wirklich nichts Böses sagen, aber eine Priesterschaft ist es nun wirklich nicht, sondern die über viele Jahre hinweg, auch wenn nichts passiert, ständig in höchster Aufmerksamkeit ist. Und ich möchte übrigens auch zu Sachen Tschernobyl, also immer dieses Argument, entschuldige, ich will Sie nicht kränken, aber ich habe gerade auf der Bahnfahrt noch dieses Buch von Joris Medvedev gelesen, einem der klügsten Analytiker der Tschernobyl-Katastrophe. Nicht? Also diese These von dem Fehlverhalten der Leute auf der Reaktorwarte ist durchaus anfechtbar. Es ist schwer zu klären, was da wirklich passiert ist, weil die Leute inzwischen tot sind. Aber die groteske Ironie liegt da gerade darin, dass es so aussieht, als ob man gerade ein Sicherheitsexperiment mit dem Reaktor von Tschernobyl machen wollte. Und daraus wurde etwas ganz anderes, nicht? Und daraus ergibt sich auch die Quintessenz, um Technologien sicher zu machen, muss man auch Erfahrung mit Störfällen haben. Das beweist die ganze Technikgeschichte, aber das kann eben etwas unbehaglich werden bei der Kerntechnik.
Ich hab mal ganz einfache Fragen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt Knall auf Fall ganz, ganz schnell gehen sollte mit dem Atomausstieg, nachdem die Atomkraft vorher ganz, 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 ganz wichtig war, heißt das möglicherweise, dass die ebenfalls ganz, ganz, ganz gewichtige CO2-Debatte vielleicht nicht so ernst genommen werden muss, weil man es mit Kohlekraft wieder richten kann, Felix Eckert?
Also ich sehe natürlich absolut die Gefahr, dass genau dieser Kompromiss geschlossen wird. Ich würde es für fatal halten und ich würde es, soweit ich das als Nicht-Techniker beurteilen kann, auch für unnötig halten. Es gibt, wie gesagt, immer die Bereiche Strom, Wärme und Treibstoff. Und wir reden jetzt hier über die Ersetzung von Atomstrom. Und man kann natürlich, wenn man die bisherige europäische Energiestruktur aufrechterhalten will, mit wenigen großen Playern, wenigen großen Konzernen, Großkraftwerken schnell auf die Idee kommen, wir ersetzen ein Atomgroßkraftwerk durch ein Kohlegroßkraftwerk. Aber warum eigentlich? Wir haben die Windenergie, wir haben die Solarenergie, wir haben die Geothermie, wir haben die Wasserkraft, die große und die kleine. Und vor allem, wir haben unglaubliche Effizienzpotenziale. Wir haben jedes Gerät, jedes Auto, oder gut, das wird bisher mit Treibstoff, nicht mit Strom betrieben, aber wir wollen es ja in Zukunft mit Strom machen, kann sehr viel effizienter laufen als bisher. Und vor allem, wir können natürlich auch ab und zu mal fragen, ob wir all das brauchen, was wir tatsächlich machen. Insofern bin ich erleichtert, dass mittlerweile auch die Atombefürworter einräumen. Wir haben in Deutschland ein derartiges Potenzial für Strom und auch eine derartige Stromerzeugung momentan, dass man natürlich technisch gesehen aus der Atomenergienutzung aussteigen kann. Was natürlich nicht sinnvoll wäre, also erweitern wir vielleicht Ihren Punkt noch etwas, Herr Bille, ist nicht nur eine Ersetzung durch Kohlekraftwerke, die dann also womöglich 40, 50 Jahre laufen sollten und uns in der Klimadebatte schwer zurückwerfen würden und auf Dauer, bei allem Respekt, ist der Klimawandel wahrscheinlich doch das größere Risiko als jetzt die atomare Katastrophe. Und was auch nicht sinnvoll wäre, ist schlicht Atomstrom zu importieren, von wo auch immer. Also das ist ein Taschenspielertrick, wenn man sagt, man holt sich den Atomstrom dann aus Tschechien oder Frankreich. Mein Eindruck ist aber, wenn man in vertretbarer Zeit den Atomausstieg hinbekommt, dass man derartige Optionen nicht braucht.
Joachim Radkau, aus Ihrer Erfahrung, wir müssen auch noch mal darüber reden, wie folgerichtig und konsequent die ökologischen Argumente sind. Und da stellen wir fest, und man kann es sehr schön nachvollziehen, auch in Ihrem Buch, dass ja immer wieder etwas passiert ist, was der gerade heftig angegriffenen Atomkraft wieder Gelegenheit zur Rehabilitierung gegeben hat. Also Ende der 70er Jahre beispielsweise große Debatte zwischen Endlager, Wiederaufbereitung, Gorleben. Eine Geburtsstunde auch für die Grüne Partei, kann man so stehen lassen. Dann aber hast du nicht gesehen, Anfang der 80er Jahre, das Waldsterben, was nicht wirklich eingetreten ist, aber was uns jahrelang beschäftigt hat. Und da war natürlich die Atomkraft viel sauberer und nicht so emissionsbehaftet wie die schmuddeligen Kohlekraftwerke. Dann kann man sich vorstellen, dass die DDR gejubelt hätte, statt Braunkohle, Dreckschleudern, saubere AKWs zu haben. Schade, dass Stendal nie ans Netz gegangen ist. Dauert trotzdem jahrzehntelang, das Ding abzureißen. Und dann haben wir Klimawandel, CO2-Debatte. Und auch da helfen, auch in grüner Argumentation, AKWs für eine wunderbare Bilanz.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, da liegt ein Problem. Ich stimme auch Ihnen, Herr Ecker, zu. Es müsste eigentlich eine viel offenere Diskussion über die Prioritäten und auch über die Zeitdimension dieser verschiedenen Umweltprobleme geführt werden. Ich muss übrigens gestehen, ich kann sogar ein bisschen Angela Merkel mit ihrer Laufzeitverlängerung verstehen, obwohl alle meine Bekannten auf Angela Merkel schimpfen. Sie war eben lange Zeit absolut fixiert auf die Klimaproblematik und es ist psychologisch ganz verständlich, dass man erstmal dann die ganze nukleare Problematik nicht so wichtig nimmt, auch wenn anscheinend da nichts besonders Schlimmes passiert ist. Ich meine, auch mir selber ist es umgekehrt so gegangen. Ich war jahrelang völlig auf die nukleare Problematik fixiert und hatte einfach keine Zeit, mich um andere Umweltprobleme zu kümmern. Übrigens auch einen Teil meiner ganzen Ökogeschichte habe ich aufgezogen, genau an dieser Problematik der Prioritätensetzung. Es kann durchaus sein, dass langfristig das Klimaproblem ernsthafter ist noch als das nukleare Problem. Wir wissen einfach nicht, was langfristig die entscheidenden Probleme sein werden. Daraus allerdings so ein Totschlagargument zu machen, das, was hier und jetzt alle anderen Überlegungen beiseite drängt, halte ich für sehr gefährlich. Man sieht das schon an Stichwort Biosprit. Diese Diskussion müsste auch in der Ökoszene viel offener geführt werden. Diese Diskussion der Abwägung der verschiedenen Risiken und auch, ob da ein ganz akuter Handlungsdruck in großem Stil besteht oder ob noch eher längerfristige Lern- und Erfahrungsprozesse angesagt
sind. Wobei man, glaube ich, wenn ich das sagen darf, Herr Moderator, Biosprit, wenn man das als Beispiel verwendet, ist, glaube ich, eine katastrophale Option nach jeder denkbaren Sichtweise. Weil wenn ich überhaupt meine, als erneuerbaren Energieträger nicht auf Solar- oder Windenergie oder Geothermie zugreifen zu wollen oder Wasserkraft, sondern auf Bioenergie, dann ist es einfach aufgrund der technischen Gegebenheiten so, dass es viel, viel naheliegender wäre, Reststoffe beispielsweise zu verwerten und dann gleichzeitig Strom und Wärme in sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung damit zu erzeugen. Das hat eine relativ gute CO2-Bilanz. Wogegen, wenn ich massenhaft Raps beispielsweise anbaue, womöglich noch in Gegenden der dritten Welt, wo vorher Regenwald stand und ähnliches, dann habe ich eine Gesamtbilanz. Wenn ich die Landnutzungsänderung bedenke, die ist, was wir immer nicht bedenken, auch sehr relevant für den Klimawandel. Nicht nur fossile Brennstoffe, auch Landnutzung ist klimawandelsrelevant. Wenn ich also Biosprit herstelle in der dritten Welt, den dann noch komplex veredle und den in den Tanktour am Ende habe ich eine Klimabilanz, die ist unter Umständen, ich sage, es kommt auf sehr viele Details an, aber unter Umständen nicht besser als die von konventionellem Öl. Deswegen also stimme ich Ihnen 300%ig zu. Biosprit ist mit Sicherheit keine Option. Und ich wollte auch keineswegs mich in die Reihe derer einreihen, die sagen, Atomenergie behalten wir jetzt mal noch die nächsten 30 Jahre, weil uns das helfen könnte beim Bekämpfen des Klimawandels. Ich denke eher, die Atomenergie, auch wenn sie formal CO2-frei ist, ist ein Hindernis auf dem Weg in eine andere Energiewirtschaft, weil sie die zentralistischen Strukturen konserviert. Und wir brauchen, und zwar jetzt nicht nur in Deutschland, sondern Herr Hansen hat dankenswerterweise daran erinnert, die dritte Welt ist auch rein menschenmäßig gewissermaßen viel größer als wir, gerade in den aufstrebenden Ländern, eine moderne, dezentrale Energiestruktur. Und da hat Atomenergie, ich sage es mal neutral als Nicht-Techniker, allenfalls dann einen Platz, wenn ich eine sehr dezentrale Form der Atomenergienutzung finde. Aber der klassische Leichtwasserreaktor, wie wir ihn momentan haben, ist nur von Energiegroßkonzernen finanziell und technisch zu handeln. Und deswegen steht er meines Erachtens, obwohl er weitgehend CO2-frei ist, eher im Widerspruch zur Klimapolitik.
Dieses von Bodel Schwenk?
Also ich möchte eigentlich gar nicht das eine gegen das andere ausspielen, dass man sagt, ja, dann wird man möglicherweise die CO2-Diskussion zurückstellen oder die Kohle dagegen ansetzen. Ich denke, wir haben in Deutschland, das ist, glaube ich, doch etwas Wertvolles, in den letzten Jahren so viele Formen mittlerweile entwickelt im Bereich der alternativen Energien, versuchsweise zumindest, noch nicht im großen Maßstabe, dass man schon auch wirklich jetzt sagen kann, bitte keine German Angst, sondern mal German Mut an den Tag zu legen, um mit der Intelligenz, die bei uns vorhanden ist, das zu erreichen, was vielleicht in anderen Ländern rundherum so jetzt durch andere Verpflichtungen, ich denke, da sind einfach andere Bedingungen noch gegeben, bei uns aber vielleicht eher möglich sind. Und darum wäre es wirklich mal ein Beispiel von Deutschland aus, hier ein Signal zu setzen, es geht auch anders und dafür ein Beispiel zu setzen.
Ich würde mich ja schon freuen, Wolfgang Hansen, vielleicht können Sie mir da ja helfen, dass mir mal irgendeine Institution oder irgendjemand, der es weiß, oder mehrere Leute, die es zusammen genau wissen, eine vertrauenswürdige volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung der einzelnen Energieträger vorlegte. Im Moment sehe ich, alle Interessengruppen hauen aktuellste Untersuchungen raus, wonach Atomenergie doppelt so teuer ist wie Wasserkraft, 2/3 der Kosten von Windkraft ausmachen, wenn man alle volkswirtschaftlichen Vor-, Während- und Folgekosten mit einrechnet. Ist das zu leisten oder macht sich jeder die Welt schön und bunt und preiswert?
Vielen Dank für die Frage, die ich ohnehin schon vorhatte zu beantworten an dieser Stelle. Was uns, und das sollte ja auch vielleicht ein Ergebnis unserer Runde hier sein, voranbringen würde, wäre in Deutschland, aber auch darüber hinaus, eine vorurteilsfreie, ehrliche Diskussion von Vor- und Nachteilen der Methoden, wie wir unseren zukünftigen Energiebedarf decken können. Es gibt verschiedene Methoden der Energienutzung, der Energieumwandlung. Und ich verfolge in Diskussionsrunden, egal wo, immer wieder, dass verschiedene Vertreter da sind, die ihre Meinung vertreten, aber kaum der Wille herrscht, zu einem realistischen Fazit zu kommen, um Vorteile und Nachteile abzuwägen. Jeder bringt seine Argumente vor, die je nach Einstellung in eine Richtung gehen und ist weniger gewillt, die andere Meinung zur Kenntnis zu nehmen. Also diese Abwägung. Und natürlich hat Kernenergie Nachteile. Das sehen wir eindeutig, keine Frage. Sie hat aber auch Vorteile. Und genauso ist das bei den regenerativen Energien, die immer als das, als die Lösung, also die häufig als die Lösung angesehen werden. Sie haben Vorteile, sie haben aber auch entscheidende Nachteile. Und die entscheidenden Nachteile liegen eben darin, dass sie genau aus meiner Sicht zumindest gegenwärtig nicht das leisten können, was kontinuierlich arbeitende Kohle-, Kern- oder Gaskraftwerke leisten können, nämlich zuverlässige, ständig verfügbare Energie bereitzustellen. Wir sind gerade von Dresden aus auf der Autobahn hergefahren, eine ganze Menge Windräder standen an der Wege, am Wege, die meisten standen heute Nachmittag still. Das war so.
Kein Wind. Kein Wind. Wolfgang Hansen, ich glaube Ihnen, so dass Sie diese vorurteilsfreien Austausch wollen. Ich glaube aber auch, und bin da hoffentlich nicht bösartig, glaube ich, dass die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt, dass die Atomlobby in der Lage ist, der Öffentlichkeit so die Taschen voll zu hauen, Studien unter Verschluss zu halten, wenn sie nicht passen, Studien zu hypen, wenn sie gerade passen. Und Joachim Rathkau kann das vielleicht wunderbar belegen, denn er hatte noch das Privileg, Unterlagen der deutschen Atomwirtschaft für seine Habilitationsschrift Ende der 70er Jahre in einer Baracke des Bundesgrenzschutzes ungefiltert und unsortiert vorzufinden. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr vorstellbar.
Gestatten Sie einen Satz noch dazu. Wenn Sie das anführen, ich hatte gesagt, eine vorurteilsfreie, offene Diskussion, da ist das eingeschlossen.
Ja, ja. Natürlich. Also ich meine, das Vermögen dazu hat nicht jede Seite in den zurückliegenden Jahrzehnten unter Beweis gestellt.
Richtig.
Ach, ich meine, unter vier Augen habe ich eigentlich viele interessante Gespräche geführt, auch mit führenden Leuten der atomaren Community und vor allem so die alte Garde, die auch so aus den 50er, 60er Jahren übrig geblieben war. Das waren ja oft auch wirkliche Spitzenleute, vorurteilslos, auch durchaus risikobewusst, noch unbeeinflusst von den späteren Sprachregelungen. Mit denen habe ich eine Menge guter Gespräche gehabt. Später kamen dann noch so andere Typen, mehr so Betonköpfe. Andererseits, die Informationspolitik der atomaren Community, vor allem seit den 70er Jahren, seit Sprachregelungen durchschlugen, ist also von der Sowjetunion und von Japan auch nicht so ganz drastisch unterschieden. Sogar der alte Wolfgang D. Müller, der jahrzehntelang, ich glaube 40 Jahre lang, Chefredakteur war der Zeitschrift Atomwirtschaft, der führenden Branchenzeitschrift, der eigentlich ein Gegenbuch zu meiner Atomwirtschaft schreiben sollte, dann aber an keiner Stelle mich in den beiden Bänden kritisiert hat, hat mal öffentlich gesagt, darüber geklagt, wie oft er selber sogar belogen worden wäre von seiner eigenen Community.
Ja, das macht doch richtig Mut auf das, was da kommt. Felix Eckert, vielleicht können wir noch mal einen ganz kleinen Blick werfen. Sie hatten es an verschiedener Stelle schon angesprochen, ob denn die Zukunft einer Energieversorgung, die mit handelbaren Risiken einhergeht, eine dezentrale sein wird. Und da gibt es beispielsweise, wenn man sie mag, eine Einrichtung wie die Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg, die jetzt gerade wieder publiziert haben und gegen die penetrantesten Lügen in der energiepolitischen Debatte ihre Argumentation gesetzt haben. Wenn wir AKW stilllegen, müssen wir Atomstrom importieren. Falsch, sagen die Ärzte gegen den Atomkrieg. Wir haben Überkapazitäten und wenn Atomstrom importiert wird, dann weil zum Beispiel die chemische Industrie auf dem Import von sehr billigem französischen Atomstrom besteht. Zweites Argument, wir benötigen neue Stromautobahnen. Wird da viel darüber geredet, über die damit verbundenen Kosten von Nord nach Süd. Falsch, sagen die Ärzte, dezentrale Erzeugung und dezentrale Speicherung ist die Lösung, denn neue Stromtrassen zementieren nur die Monopole der Konzerne und rechtfertigen weitere nicht unerhebliche Preiserhöhungen.
Also die Debatte ist natürlich wahnsinnig komplex, aber eins kann man zunächst mal ganz einfach sagen. Es ist Aufgabe von Politik, den Unternehmen Grenzen zu setzen. Deswegen ist es ganz normal und eigentlich gar nicht zu kritisieren, dass beispielsweise die vier deutschen Atomkonzerne oder ebenso eben diejenigen im Ausland ihre eigenen Interessen, also ihre Gewinninteressen verfechten. Wir brauchen aber einen politischen Rahmen und nicht das, was gut ist für die Atomwirtschaft, ist immer gut für uns alle. Und um das, diese an sich Banalität auch am Leben zu erhalten oder lebendig mit Leben zu füllen, ist es, glaube ich, wäre es ein zentraler Fortschritt, wenn die Energiewirtschaft dezentraler werden würde, weil wir einfach dann nicht diese wenigen großen, mächtigen ökonomischen Player hätten. Jetzt können Sie natürlich fragen, geht das technisch überhaupt? Sie haben aber die Stichworte, glaube ich, formuliert. Insofern würde ich Herrn Hansen da eben auch leicht widersprechen, wenn er sagt, er fährt heute über eine Autobahn und sieht dort nur Windräder, die stillstehen. Der Witz bei erneuerbaren Energien ist, Wind und Sonne stehen nicht immer zur Verfügung in dem Moment, wo ich aber Wind, Sonne, Wasserkraft in kleinen Mengen, Bioenergien und nicht gerade als Biosprit, Geothermie, Einsätze, wo ich auch Energieeffizienzmaßnahmen ergreife und dadurch den Energieverbrauch insgesamt deckle und wo ich die einzelnen Energieerzeugungsquellen, die Energieanlagen gut vernetze und wo ich außerdem die vorhandenen Speicher, jetzt im Bereich des Stroms, Strom ist ja normalerweise nicht speicherbar, ausbaue, da kann ich die schwankende Bereitstellung der erneuerbaren Energien ja gerade abdecken. Das hat einen gewissen Kostenfaktor, der aber in Relation beispielsweise zu spiralleartig steigenden Kohle-, Gas- oder Ölpreisen, die uns ins Haus zu stehen drohen, weil das einfach endliche Rohstoffe sind, glaube ich, einen sehr begrenzten Umfang. Und der Witz ist gerade, in dem Moment, wo man Energiespeicher ausbaut, wo man Stromspeicher ausbaut, kann man nicht nur eine erneuerbare Energiewirtschaft fahren, man wird auch unabhängig von Ländern wie Russland, die uns Gas liefern, oder von einigen anderen Ländern, beispielsweise den arabischen, die auf ihre Weise auch wieder zuweilen recht problematisch sind. Der große Punkt, der allergrößte Punkt in der ganzen Energiedebatte bleibt für mich aber, es hilft nichts, wenn wir von einem gegebenen Energiebedarf ausgehen und dann einfach überlegen, wie wir den decken. Weil wir sind alle bisher in Europa oder weltweit im Glauben des Wirtschaftswachstums befangen. Wir denken, wir werden immer glücklicher, wenn wir immer reicher werden. Wir haben eine endliche Welt. Wir haben zweifellos in Ländern wie Indien oder Tansania, Hansen, einen Nachholbedarf, ohne Zweifel. Aber der American Way of Life weltweit wird nicht das Modell für die Zukunft sein. Und in dem Moment, wo wir die Gesamtenergiemenge, die wir nachfragen, bedenken, sind natürlich auch die Probleme viel kleiner mit der Frage danach, wie viel Energieleitung brauchen wir, wie viel Energiespeicher brauchen wir. Aber keine Frage, wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Energien, mehr Leitungen, mehr Speicher. Die Berechnung der Bundesregierung diesbezüglich würde ich allerdings anzweifeln, weil sie sind ausgelegt auf eine Stromüberkapazität und auf eine nicht aufgelöste Konkurrenz, so wie es mit dem Ausstieg aus dem Atomausstieg im letzten Herbst vorgesehen war, zwischen Atomstrom und erneuerbaren Energien, die sich gegenseitig Netze streitig gemacht hätten. Wenn wir da von vornherein mit kleineren Strommengen operieren, wenn wir konsequent auf Effizienz und an manchen Stellen auf Genügsamkeit auch setzen, werden wir auch sehr viel weniger Leitungen brauchen.
Genau. Felix Eckert, Professor für Umweltrecht an der Universität Rostock, Joachim Radkau zu Gast im Figaro Café. Und Sie haben mir beim Vorgespräch erzählt, dass Sie sehr froh waren, dass Sie das Buch Die Ära der Ökologie fertiggestellt haben vor Fukushima. Was glauben Sie denn als Umweltbewegungshistoriker, welchen Platz Fukushima einmal einnehmen wird? Als Zeitmarke, als Wendepunkt?
Oh Gott, das ist eine Gretchenfrage für einen Historiker, nicht? Also ein 67-jähriger Historiker, wie ich weiß aus Erfahrung, es passiert ständig etwas Unvorhergesehenes. Und er ist also mit Prophezeiungen äußerst vorsichtig. Dass Fukushima eine Wirkung haben wird, bin ich schon ziemlich sicher. Und ich meine, man darf nicht enttäuscht sein, wenn so eine sehr rasche Wirkung zum Teil ausbleibt. Auch so viele alte Kämpfer der Anti-AKW-Bewegung waren ja einige Jahre nach Tschernobyl auch tief enttäuscht. Das Ende der Atomwirtschaft kam doch nicht. Und doch hat Tschernobyl langfristig eine Menge angestoßen. Auch in Deutschland Förderung der alternativen Energien, aber auch weltweit. Nur man darf nicht zu ungeduldig sein. Das wäre vielleicht auch so eine Altersweisheit eines Historikers, wenn man etwas mehr Geduld hat und mehr längeren Zeiträumen denkt, werden auch Aktionen sinnvoll, die zunächst keinen unmittelbaren Erfolg haben.
Das Figaro-Café von Tschernobyl bis Fukushima, weiter so in eine strahlende Zukunft. Danke an die Gäste, Informationen zu den Gästen und ihren Publikationen unter figaro.de. Das nächste Radio-Café ist ein Lesecafé, eine Aufzeichnung im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Am kommenden Sonntag hören Sie bei Figaro Michael Hamm mit einem Gespräch mit der Autorin Tanja Dückers und ihrem neuen Roman Hausers Zimmer. Mein Name ist Thomas Bille. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Vielen, vielen Dank.